Willkommen zum IT-Security-Podcast von Kirosec, dem bekanntesten Anbieter von IT-Security-Beratung, Pentest, Red Teaming und Incident Response. In dieser Episode sprechen Steffen und Benjamin über den Cyber Resilience Act und die Auswirkungen der neuen europäischen Regulierung auf Hersteller und Unternehmen. Dabei geht es unter anderem um Meldepflichten für Schwachstellen und Sicherheitsvorfälle, Anforderungen an sichere Softwareentwicklungsprozesse, Risikobetrachtungen und Dokumentationspflichten. Außerdem klären die beiden, welche Produkte überhaupt vom Cyber Resilience Act betroffen sind, welche Herausforderungen Unternehmen bei der Umsetzung erwarten und in welchen Bereichen Unterstützung und Beratung besonders gefragt sind. Zu Beginn wäre es super, wenn ihr euch einfach mal kurz vorstellen könntet.
Ich bin Benjamin, ich bin Seniorberater und ich habe als eines der Kernthemen die Softwareentwicklung, also vor allem die sichere Softwareentwicklung, und dabei beschäftige ich mich zum Beispiel mit dem Softwareentwicklungsprozess und schaue, wo kann man Stellschrauben anziehen oder neue Sachen einführen, die die Softwareentwicklung sicherer machen oder das Produkt, das am Ende rauskommt, sicherer machen. Und dann beschäftige ich mich natürlich auch mit allem, was da außenrum passiert. Also zum Beispiel mit Tools, die man in den Softwareentwicklungsprozess einbringen kann. Aber ich schaue auch das fertige Produkt an und einmal analysiere Softwarearchitekturen oder mache gegebenenfalls sogar Code-Reviews. Und du, Steffen, was machst du so?
Ich beschäftige mich mit Informationssicherheitsmanagement, das heißt, ich helfe Kunden, die ISO-Norm 27001 zu implementieren und beschäftige mich viel mit gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben wie die NIS 2 oder eben den Cyber Resilience Act.
Super, vielen Dank, ihr zwei. Dann legen wir doch mal los. Benjamin, was ist denn eigentlich überhaupt der Cyber Resilience Act?
Der Cyber Resilience Act ist eine EU-Verordnung, die das Ziel hat, Produkte mit digitalen Elementen sicherer zu machen. Und was das jetzt konkret bedeutet, ist so ein bisschen komplexer, weil, naja, man kann nicht einfach sagen, macht eure Produkte sicherer, sondern das besteht aus vielen verschiedenen Aspekten. Aber der Kern des Ganzen ist, dass am Ende für Hersteller Vorgaben gemacht werden, wie sie ihre Produkte zu entwickeln haben und darüber hinaus noch ein paar weitere Sachen, die in der Sache geregelt werden. Aber der Kern ist, es gibt Vorgaben, wie man bei der Entwicklung von Produkten, die irgendwie Software enthalten oder noch weiter gefasst, die digitale Elemente enthalten, vorgehen muss.
Gut, und was sind denn die typischen Themen, die der Cyber Resilience Act abdeckt?
Ja, der Cyber Resilience Act deckt, wie ich gerade schon gesagt habe, ganz viel aus dem Produktentwicklungsprozess und damit auch dem Softwareentwicklungsprozess ab. Aber es gibt auch andere Punkte, zum Beispiel der Meldeprozess-Teil des Cyber Resilience Acts. Also es gibt Anforderungen, dass in bestimmten Fällen Meldung erfolgen muss. Da können wir bestimmt nachher im Detail nochmal drüber reden. Dann gibt es eben den Softwareentwicklungsprozess, mit dem man sich beschäftigen muss. Dann gibt es das Thema der langfristigen Wartung eines Produkts. Ich muss mir überlegen, naja, wie lange soll denn mein Produkt eigentlich im Verkehr, bei den Anwendern unterwegs sein? Und über welchen Zeitraum muss ich mein Produkt sicher gestalten? Oder wie lange muss die Sicherheit dieses Produkts gewährleistet sein? Dann entstehen sehr, sehr viele Dokumentationspflichten. Und am Ende kommt noch eine Konformitätsbewertung, in der ich sage, naja, ich erfülle den Cyber Resilience Act.
Gilt der Cyber Resilience Act denn überhaupt schon?
Der Cyber Resilience Act ist eine EU-Verordnung und ist damit schon in Kraft. Also ich muss das nicht noch, also nicht ich, sondern das müssen die einzelnen Nationalstaaten nicht noch ins nationale Recht umsetzen. Aber nicht alles gilt sofort. Was jetzt ganz schnell in der nächsten Zeit kommt, am 11. September nämlich, da kommen die ersten Meldepflichten. Und dann die vollständigen Anforderungen für Produkte, die kommen erst ab dem 11. Dezember 2027.
Dann lass uns doch mal über die Meldepflichten reden.
Ja, also ich habe als Hersteller sehr konkrete Anforderungen, was die Meldung angeht, wenn bestimmte Fälle eintreten. Und zwar das, was eintreten muss, damit ich eine Meldung machen muss, ist, dass ich eine ausgenutzte Schwachstelle in meinem Produkt habe. Eine ausgenutzte Schwachstelle kann zum Beispiel sein, dass der Login in meinem Produkt, sei es ein Router zum Beispiel, einfach nicht richtig funktioniert und man mit beliebigen Passwörtern reinkäme. Das wäre jetzt eine sehr offensichtliche Schwachstelle. Aber wenn mir als Hersteller bekannt wird, dass eine Schwachstelle in meinem Produkt drin ist und diese Schwachstelle ausgenutzt wird, und der Kern ist hier ausgenutzt wird, nicht jede Schwachstelle muss sofort gemeldet werden, sondern wenn mir bekannt wird, dass eine Schwachstelle ausgenutzt wird, dann muss ich mich um diese Meldungen kümmern.
Wie genau funktioniert denn das Melden?
Das bedeutet konkret, dass ich an die Meldeplattform, die von der ENISA bereitgestellt wird, gehe und dort eine Erstmeldung mache. Die Fristen sind relativ simpel gestaltet. Ich habe erstmal nach 24 Stunden muss ich gemeldet haben, dass ich eine Schwachstelle habe. die auch ausgenutzt wird. Nach 72 Stunden muss ich dann eine detailliertere Meldung erbringen. In dieser Meldung müssen dann zum Beispiel Maßnahmen drin sein, die ergriffen werden können von Benutzern, auch wie die Art der Ausnutzung ist. Und das ist dann weiterhin keine vollständige Meldung, sondern es reicht hier eben noch nicht ganz präzise zu melden, weil nach 72 Stunden hat man häufig auch einfach nicht die Informationen, die man dafür braucht. Aber in den meisten Fällen muss ich dann nach 2 Wochen eine vollständige Meldung machen, wo ich das dann eben alles im Detail beschreiben kann. Und gegebenenfalls, je nach der Schwere der Ausnutzung, muss ich dann auch meine Kunden informieren.
Gibt es denn noch weitere Meldepflichten oder geht es nur um die Schwachstellen im Produkt selber?
Ja, im Produkt ist es relativ simpel. Da ist es alles so an sich, na, wenn es mit dem Produkt zu tun hat, dann muss ich es halt melden. Aber es gibt auch darüber hinausgehend Sachen, die zu einer Meldepflicht führen. Zum Beispiel einen Sicherheitsvorfall, der Auswirkungen auf das Produkt haben kann. Also es muss gar nicht das Produkt selbst betroffen sein, sondern zum Beispiel, wenn eine Datenbank mit Kundendaten von Kunden, die dieses Produkt einsetzen, abfließen und da noch irgendwelche Details drin enthalten sind, die Auswirkungen auf die Nutzung des Produkts haben können, dann muss ich auch eine Meldung erbringen. Das ist dann eben ein Sicherheitsvorfall, der gemeldet werden muss. Das ist aber nur bei schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen definiert als zu melden. Schwerwiegend bedeutet konkret, dass es eben Auswirkungen hat auf das Produkt. Oder insbesondere zum Beispiel die Ausführung von Code ist ein exemplarisches Beispiel, die im Cyber Resilience Act konkret benannt wurde als ein Fall, in dem dann eben eine Meldung erfolgen muss.
Das ist übrigens jetzt direkt vergleichbar auch mit den Meldepflichten bei der NIS 2. Auch dort sind enge Fristen vorgegeben, auch diese 24-Stunden-Frist und die 72-Stunden-Frist. Auch dort müssen nur erhebliche Sicherheitsvorfälle gemeldet werden. Und die Unternehmen haben eben jetzt die Herausforderung, dass sie diese Meldungen in ihren bestehenden Security-Incident-Management-Prozess einbauen. Dass dort eben eine Bewertung erfolgt, ist der Vorfall schwerwiegend oder erheblich? Und wenn ja, muss dann eben die Meldung über die jeweilige Plattform erfolgen. Bei NIS 2 wäre das eben das BSI-Portal und beim Cyber Resilience Act diese ENISA-Plattform, von der wir eben gehört haben.
Die ENISA-Plattform gibt es leider noch nicht. Die kommt ziemlich genau zum Stichtag hoffentlich dann raus. Ein Punkt, den ich noch klar machen möchte: schwerwiegende Sicherheitsvorfälle müssen gemeldet werden, aber ausgenutzte Schwachstellen am Produkt müssen prinzipiell gemeldet werden. Da darf man nicht durcheinander kommen.
Gut, jetzt haben wir schon einiges über das Meldewesen gehört, aber der Cyber Resilience Act deckt ja noch viel mehr Bereiche ab, unter anderem die Softwareentwicklungsprozesse auf Sicherheit zu optimieren. Was ist denn da konkret zu tun?
Ja, also wenn man nur melden würde, würden die Produkte an sich ja nicht sicherer. Es würde vielleicht für ein bisschen schlechte PR sorgen. Aber man muss konkret dafür sorgen, dass das Produkt sicherer wird. Zumindest ist die Hoffnung, dass das Produkt dadurch sicherer wird. Man hat Vorgaben, dass man zum Beispiel gleich beim Beginn der Produktentwicklung dafür sorgen muss, dass es so konzipiert wird, dass die grundlegenden Cybersicherheitsanforderungen des Cyber Resilience Acts erfüllt werden.
Was sind denn die grundlegenden Anforderungen?
Die sind im Anhang relativ klar definiert. Das sind ein paar Sachen, die sind völlig offensichtlich. Da ist zum Beispiel drin, dass man für eine sichere Authentifizierung sorgen muss. Also dass Benutzer, wenn sie sich anmelden, das alles sicher abläuft. Dann gibt es Themen, dass Berechtigungsprüfungen implementiert werden müssen. Dann gibt es Themen, dass das Produkt frei von Schwachstellen sein muss. Dann gibt es das Thema, dass eine sichere Standardkonfiguration drin sein muss. Die Kontrollmechanismen zum Schutz vor unbefugten Zugriffen habe ich im Wesentlichen ja schon gesagt. Es muss die Vertraulichkeit schützen der Daten, die darauf gespeichert sind. Es muss die Integrität von den Daten, die gespeichert oder übermittelt werden, schützen und so weiter. Also sind viele, viele Themen drin, die eigentlich klassischerweise bei der sicheren Softwareentwicklung halt beachtet werden müssen. Aber eben hier sind sie ganz konkret formuliert als ein Thema, das schon im Konzept des Produktes betrachtet werden muss.
Wie kann ich denn diese Anforderungen in meinen Softwareentwicklungsprozess integrieren? Was muss ich beim Konzept beachten?
Die Frage ist, wie fange ich überhaupt an bei einer Konzeptionierung, dass ich auf diese Sachen achte? Und um das zu identifizieren, muss ich halt erstmal eine Risikobewertung machen. Also ich muss überlegen, welche Cybersicherheitsrisiken bringt mein Produkt mit.
Gibt es dafür bestimmte Techniken für die Risikobetrachtung?
Ja, typischerweise ist es das, was man in der IT-Sicherheit als ein Threat Modeling kennt, also eine Bedrohungsmodellierung. Ich versuche, Bedrohungen für mein Produkt zu identifizieren. Da gibt es viele, viele verschiedene Techniken und Ansätze, die man wählen kann. Zum Beispiel gibt es das bekannteste Modell ist Stride. Aber der Cyber Resilience Act schlägt hier jetzt nicht vor, dass ich ein konkretes Modell nutze, sondern der Kern ist, ich muss mir überlegen, welche Cybersicherheitsrisiken sich da ergeben. Da ist jetzt keine Pflicht danach, da liegt keine Pflicht vor, eine bestimmte Struktur zu wählen. Der Kern ist nur, ich muss in meinen Entwicklungsprozessen, also meinen Produktentwicklungsprozessen oder meinen Softwareentwicklungsprozessen, einen Schritt haben, in dem ich eben diese Risiken strukturiert erfasse.
Wenn ich die Risiken mal identifiziert habe, wie geht es denn dann weiter?
Und basierend auf diesen Risiken sind dann die restlichen Maßnahmen zu identifizieren, die ich ergreife, um mein Produkt sicher zu machen. Der Kern ist also, dass ich in meinem Softwareentwicklungsprozess oder in meinem Produktentwicklungsprozess sehr früh anfange, mir darüber Gedanken zu machen, was kann denn schiefgehen bei meinem Produkt und dann eben in der weiteren Entwicklung Maßnahmen gegen diese Risiken zu ergreifen. Kern ist auch, dass ich eben am Ende abgleiche, ob ich diese Risiken, die ich identifiziert habe, tatsächlich adressiert habe. Und das ist dann eben auch ein Teil der Konformitätsbewertung, die am Ende prüft. Ja, habe ich denn überhaupt Risiken erfasst? Habe ich die Maßnahmen ergriffen, die ich aufgeschrieben habe? Und liegen alle Dokumentationen, die ich dafür erzeugt habe? Ich muss also auch dokumentieren, was für Risiken denn vorliegen und welche Risiken ich überhaupt adressiere oder auch in welchem Kontext das Produkt überhaupt eingesetzt wird und auf welchen Annahmen meine Risikomodellierung fußt, dass das alles sinnvoll dokumentiert ist und nicht nach außen gegeben wird, aber intern im Unternehmen vorliegt, dass eben sichergestellt werden kann, dass diese Modellierung und diese Vorgehensweise sinnvoll und angemessen ist für das jeweilige Produkt.
Was muss man denn darüber hinaus noch beachten?
Was auch darüber hinausgeht über den Softwareentwicklungsprozess, ist ganz spannend, dass natürlich ich nicht nur ein Produkt einfach auf den Markt werfen kann und sagen, ja, hier, jetzt ist es sicher, sondern ein wesentlicher Bestandteil ist auch, dass ich dafür sorgen muss, dass das Produkt über einen Unterstützungszeitraum hinweg unterstützt wird. Und diesen Unterstützungszeitraum, den muss ich definieren. Typischerweise geht man von mindestens 5 Jahren aus im Cyber Resilience Act, aber der muss der typischen Nutzungszeit des Produkts entsprechen. Das heißt, ich muss vorher mir Gedanken darüber machen, ja, wie lange wird denn das Produkt typischerweise leben? Und dann ist die Frage, naja, was bedeuten diese Risiken denn über diese gesamte Lebenszeit? Und jetzt muss ich über diese Lebenszeit auch dafür sorgen, dass Schwachstellen, die mir dann bekannt werden, auch adressiert werden.
Das klingt ja ganz schön kompliziert. Wie kann ich das denn in den Griff bekommen?
Also ich brauche jetzt dann wieder einen Prozess zum Schwachstellenmanagement für das Produkt. Ich muss mir überlegen, auch was passiert denn, wenn ich eine Schwachstelle identifiziere? Ich brauche da einen Prozess für. Wenn ich eine Schwachstelle habe, muss ich Maßnahmen ergreifen. Das kann ich natürlich abwägen, wie schwerwiegend die Schwachstelle ist, aber im Kern ist die Aussage des Cyber Resilience Act, ich muss Software-Updates für meine Produkte bereitstellen. Und das kann natürlich ziemlich komplex werden, je nachdem, wie mein Produkt aufgebaut ist. Es gibt ja auch Produkte mit digitalen Elementen, die jetzt nicht direkt im Internet hängen. Und trotzdem muss ich prinzipiell in der Lage sein, Schwachstellen dafür zu beheben und die dann auf irgendeine Art und Weise diese Behebungsmaßnahmen zum Kunden zu bringen. Ich glaube, das ist was gerade viele Hersteller von tatsächlich Geräten, nicht von Software, ganz schön ins Schwitzen bringen könnte.
Sind wir jetzt damit schon durch mit der Erfüllung der Anforderungen oder gibt es noch mehr zu tun?
Ja, also diese Konformitätsbewertung ist natürlich ein großes Ding, also weil gerade im Bereich derer, die bisher vor allem Software entwickeln und nicht tatsächlich Produkte entwickeln, ist so eine Konformitätsbewertung was Neues. Da muss ich mir jetzt Prozesse für überlegen und definieren und die dann auch umsetzen, wie denn so eine Konformitätsbewertung zu erfolgen hat. In den meisten Fällen kann man diese Konformitätsbewertung selbst machen. Da prüft man, habe ich alle Dokumente richtig abgelegt, habe ich dann alle Schritte durchgeführt und so weiter. Für reine Softwareentwickler bisher ist das wahrscheinlich schwieriger. Für die bisher schon Produkte herstellen, die dann in andere Produktkonformitätsbewertungen machen müssen, da ist es wahrscheinlich einfacher. Die haben dafür dann andere Probleme bei der ganzen Sache, weil die häufig die Softwareentwicklung etwas stiefmütterlich betrachten.
Der Cyber Resilience Act scheint mir ja ganz schön weitreichend zu sein und viele Anforderungen an die Unternehmen zu stellen. Was gilt es denn hier genau zu beachten?
Wir haben nicht so viel Zeit, um den Cyber Resilience Act ganzheitlich zu betrachten, um da jetzt alle Anforderungen im Detail zu besprechen. Also da gibt es viele, viele spannende Dinge, um die man sich kümmern muss. Zum Beispiel ein Punkt, den ich wahnsinnig sinnvoll finde, der aber in den letzten Jahren auch immer größer wurde, aber halt immer noch stiefmütterlich behandelt wird in vielen Fällen, ist eben, dass ich wissen muss, was für Drittanbieterkomponenten in meinem Produkt drin sind. Also klassische Produktentwicklung, ich habe eine Bill of Materials, ich brauche jetzt eine Software Bill of Materials. Ich muss wissen, welche Drittanbieterkomponenten bei mir drin sind. Das ist eigentlich keine große Neuigkeit, weil sich das in den letzten Jahren schon etabliert hat. Trotzdem muss ich es jetzt strukturiert machen. Ich muss diese Software Bill of Materials für das ausgelieferte Produkt haben und ich muss dann aber auch Prozesse haben, die beschreiben, wie ich denn bei der Auswahl von solchen Drittanbieterkomponenten vorgehe, dass ich eben auch sichere Drittanbieter einsetze oder sichere Komponenten einsetze. Und das ist was viele bisher nicht auf dem Schirm haben, weil das Erzeugen von so einer Software Bill of Materials, das ist ein Automatismus, da gibt's Tools für, das habe ich schnell abgebildet in meiner Pipeline. Aber dieses Ding, wie wähle ich eigentlich die Komponenten aus? Und da habe ich jetzt Anforderungen aus dem Cyber Resilience Act. Ich glaube, das ist was noch ein bisschen Arbeit ist.
Und müssen die Hersteller auch dokumentieren und Dokumente für die Verbraucher und Kunden bereitstellen?
Ja, sie müssen Dokumente an die Verbraucher bereitstellen. In Dokumenten für die Verbraucher, also im Prinzip in der Bedienungsanleitung, muss drinstehen, wie man das Produkt sicher einsetzt. Also Hinweise darauf zum Beispiel, ja, dieses Gerät bitte nicht direkt ins Internet exponieren, wäre ein naheliegender Hinweis für die Anwender. Aber der Kern ist im Wesentlichen, dass sehr viel interne Dokumentation entsteht. Ich habe jetzt gerade die Software Bill of Materials benannt. Ich habe diese Dokumentation der erfassten Risiken, die Dokumentation der Rahmenbedingungen und so weiter. Ich glaube, der größte Anteil der Dokumentation, die zu erstellen ist, ist intern zu erbringen.
Wie kann ich als Unternehmen feststellen, ob ich überhaupt vom Cyber Resilience Act betroffen bin? Kannst du da vielleicht noch mal ein paar Hinweise geben?
Ja, also da muss man ein bisschen abgrenzen. In manchen Fällen ist es relativ offensichtlich, wenn ein Produkt entwickelt wird, das digitale Elemente hat, dann trifft der Cyber Resilience Act zu.
Das heißt, da fällt dann auch Spielzeug darunter, so wie beispielsweise Puppen, die sprechen können?
Ja, wenn die sprechen kann, dann ist die Frage, fällt es schon unter ein Produkt mit digitalen Elementen? Hat es entsprechende Schnittstellen, über die drauf zugegriffen werden kann? Da möchte ich keine definitive Aussage treffen. Die Frage einer digitalen Schnittstelle ist hier ein bisschen unspezifiziert. Eine digitale Schnittstelle kann halt sehr viel sein. Ich denke, da wird sich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren zeigen, was denn da konkret drunter fällt. Also, ein Lautsprecher, der irgendeinen digitalen Analogwandler betrieben wird, hat ja auf der einen Seite eine digitale Schnittstelle, die wird aber nicht für den Kunden exponiert, deshalb wahrscheinlich nicht. Aber wenn irgendwas an einer Stelle eine Debug-Schnittstelle hat, vielleicht doch. Aber ich glaube, man kann definitiv sagen, in dem Moment, wo das Ding irgendwie in ein Netzwerk eingebunden wird, dann trifft der Cyber Resilience Act zu. Ob jetzt eine Fernbedienung mit einer Infrarotschnittstelle, die ja im Kern auch digital ist, ob das tatsächlich schon dazu führt, dass man unter den Cyber Resilience Act fällt, möglicherweise. Aber hier ist vielleicht eine Frage, die eher eine Anwaltskanzlei beantworten kann als wir.
Was denkst du denn, wie hoch der Aufwand für die Unternehmen ist? Haben es die Unternehmen schwer oder würde es ihnen leicht fallen?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil die Unternehmen halt dann doch zu heterogen sind. Ich glaube, dass in vielen Unternehmen das Thema der sicheren Softwareentwicklung nicht ausreichend betrachtet wird aktuell. Gerade dieses Thema der Durchführung einer Bedrohungsmodellierung, das wird bei zu wenigen Unternehmen gemacht und das muss jetzt sein. Ich glaube, da werden einige ganz schön Arbeit reinstecken müssen. Unternehmen, die das schon machen, bei denen wird es einfacher, die haben halt wesentliche Anteile. Die Voraussetzungen für den Cyber Resilience Act sind einfach schon erfüllt. Für die kommt natürlich weiterhin Arbeit dazu, zum Beispiel die Dokumentationspflichten oder das Meldewesen. Aber dann wird es einfacher. Steffen, aber du kennst ja ein paar andere regulatorische Sachen, die die Erfüllung des Cyber Resilience Acts vielleicht ein bisschen einfacher machen.
Es gibt durchaus Überschneidungen. Da haben wir natürlich aktuell die NIS-2-Richtlinie, die ganz viele Unternehmen betrifft. Da sind ja ungefähr 30.000 Unternehmen allein in Deutschland von betroffen. Und die NIS-2 fordert, analog zum Cyber Resilience Act, Prozesse zur Entwicklung von sicherer Software. Das heißt, Unternehmen, die jetzt schon an NIS-2 dran sind und in diesem Bereich schon tätig sind, können die Ergebnisse direkt auch für die Erfüllung des Cyber Resilience Acts nutzen. Die ganze Dokumentation und der bürokratische Overhead, von dem wir gerade eben gehört haben, der muss natürlich trotzdem noch geleistet werden. Aber die inhaltliche Seite ist da vielleicht schon dann teilweise abgedeckt. Und ganz viele Unternehmen orientieren sich ja an der ISO 27001 Norm, sind vielleicht sogar zertifiziert. Und auch dort gibt es einige Controls, also Vorgaben zur Entwicklung von sicherer Software. Dort ist zum Beispiel auch vorgesehen, dass man Risikobetrachtungen durchführt, ähnlich wie man das eben schon gehört haben, für den Cyber Resilience Act. Das heißt, Unternehmen, die schon länger ISO 27001 umsetzen, können direkt auf der inhaltlichen Ebene davon profitieren und müssen wahrscheinlich dann weniger tun für die Umsetzung des Cyber Resilience Act und können sich dann auf die Dokumentation und auf die Konformitätserklärung und auf das Meldewesen fokussieren.
Ich denke, damit ist zumindest ein Anfang erzählt zum Cyber Resilience Act. Da jetzt im Detail den ganzen Gesetzestext zu lesen, das ist natürlich für wenige möglich und manchmal ist es auch relativ schwer zu lesen. Ich würde aber für alle, die damit in Berührung kommen, empfehlen, zumindest den Artikel 13 für die Pflichten bei der Entwicklung der Produkte zu lesen. Artikel 14 für die Meldepflichten bei Sicherheitsvorfällen ist auf jeden Fall sinnvoll. Und für die Konformitätsbewertung sollte man Artikel 32 lesen. Und dann Anhang 1 für konkrete Anforderungen und Anhang 7 für die Inhalte der technischen Dokumentation. Und dann hat man schon einen wesentlichen Teil geschafft, um einmal zu verstehen, was man eigentlich tun muss.
Ja, vielen Dank, Benny. Das ist ja schon mal eine gute Hilfestellung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was sind denn eigentlich deine typischen Beratungsthemen rund um den Cyber Resilience Act? Wo benötigen denn unsere Kunden besonders deine Unterstützung?
Ja, die meisten fangen mit einer Gap-Analyse an. Also sie wollen wissen, was müssen wir denn eigentlich noch tun, um den Cyber Resilience Act zu erfüllen? Und da machen wir einen Workshop und sprechen darüber, wie denn die Softwareentwicklung funktioniert, was eigentlich für Produkte dabei sind. Dann gucken wir, an welchen Stellen man gegebenenfalls nochmal einen Anwalt fragen muss, ob das Produkt überhaupt darunter fällt. Dann guckt man, ja, habt ihr denn schon Meldeprozesse? Gibt es irgendwo eine Stelle, wo Dritte euch Schwachstellen melden können, die sie in euren Produkten gefunden haben und so weiter? Und dann dokumentieren wir das und identifizieren halt, was fehlt. Und dann ist da schon mal zumindest ein grober Rahmen geschaffen, dass man weiß, wie viel man denn eigentlich noch zu tun hat, bis es dann Ende 2027 tatsächlich vollumfänglich umgesetzt werden muss. Und dann geht es natürlich darum, dass man jetzt den Softwareentwicklungsprozess betrachtet. Man guckt dann ja, ihr müsst das Threat Modeling machen, ja, an welcher Stelle bei euch passt denn das rein? Habt ihr überhaupt einen Softwareentwicklungsprozess, der niedergeschrieben ist? Und dann muss man da eben anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie denn tatsächlich die Softwareentwicklung abläuft und wie man das Ganze in den Prozess gießen kann und an welcher Stelle dann die wesentlichen Punkte des Cyber Resilience Acts umgesetzt werden müssen. Dann gibt es natürlich auch noch Tooling-Fragen. Die Frage zum Beispiel, naja, wie erzeuge ich denn meine S-Bomb? Wie verfolge ich denn nach, ob ich Schwachstellen in Drittanbieterkomponenten drin habe, dass ich auch diese Drittanbieterkomponenten rechtzeitig aktualisieren kann und solche Themen. Also da gibt es viel, was wir tun können und was wir auch tun.
Ja, ihr beiden, vielen Dank. Auch dir nochmal, Steffen. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn Sie sich weiter informieren möchten, schauen Sie gerne rein auf www.kirosec.de und seien Sie gespannt auf die nächste Folge.